Die Bedeutung der supraleitenden Wirbelstrombremse für den Schmalspur-Zahnradbahnverkehr im Vor- und Mittelgebirgsbetrieb. Auf die waghalsige Idee, eine supraleitende Wirbelstrombremse bei Schmalspur-Zahnradbahnen nicht nur im Hoch-, sondern auch im Vor- und Mittelgebirgsbetrieb einzusetzen, kam man zum ersten Mal im New York des Jahres 1912. Viele Leute waren an ihrer Verwirklichung beteiligt, aber ein Name wird seitdem von den meisten Menschen ganz besonders mit Wirbelstrombremsen in Verbindung gebracht. Peter Schmitz. Als Sohn eines deutschen Kunstfurzers und einer isländischen Lochkartenlocherin hatte er es im Leben nicht leicht gehabt. Schon im Alter von 12 Jahren wurde er auf offener Straße vom Bus überfahren. Und nach diesem außergewöhnlichen Menschen wurde die erste Schmalspur-Zahnradbahn mit supraleitender Wirbelstrombremse benannt. Was die supraleitende Wirbelstrombremse im Gegensatz zu anderen Bremssystemen auszeichnet, ist die aufwendige Kühlung sowie der enorme Energieverbrauch. Allein die erste Testfahrt, eine Rampe hinauf vom Central Park zum Zeppelin-Anlegeplatz auf dem Dach des Empire State Buildings, verbrauchte mehr Steinkohle als der gesamte Rest von New York im gesamten Rest des 20. Jahrhunderts. Der Erfolg aber sprach für sich selbst. Verglichen mit einem Bremsfallschirm verkürzte schon der erste Prototyp den Bremsweg bei der Höchstgeschwindigkeit von 21 km/h um fast 2 Dezimeter auf nunmehr insgesamt eine knappe Viertelseemeile. Diese Verbesserung war möglich durch den Einsatz einer 95 Milliarden Dollar teuren Zahnschiene aus platinbeschichtetem Vanadium, die von der 180 Mann starken Besatzung rund um die Uhr mit Trockeneis eingerieben werden musste, um sie auf der Betriebstemperatur von 0,0 Grad Kelvin zu halten. Wichtiger noch als die erhöhte Effizienz war aber, dass man bei dieser Methode auf das von herkömmlichen Wirbelstrombremsen benötigte 30 cm lange Bremsschwert aus Kupferblech verzichten konnte, das bei geringen Spurweiten nur mit großem Aufwand zwischen dem Zahnrad und den Laufrädern angebracht werden kann. Da ihre Bremswirkung proportional zur Geschwindigkeit ist, kann die supraleitende Wirbelstrombremse leider ein Fahrzeug nie völlig zum Stillstand bringen, weshalb nach wie vor gut ausgebildete Zahnradbahn-Bremsfachkräfte mit festem Schuhwerk benötigt werden, um das letzte Stück Bremsarbeit durch Körperkraft zu leisten. Bei Strecken mit niedrigem Verkehrsaufkommen übernimmt manchmal ein Schaffner diese Aufgabe, aber oft sieht man auch Vollzeitbremser, die die gesamte Fahrt auf einem vorne an der Lok angebrachten Holzschemel verbringen, um im Bedarfsfall schnell an ihren Einsatzort springen zu können. Da die Gesamtfahrzeit im Vor- und Mittelgebirgsbetrieb oft geringer ist als im Hochgebirge, bietet sich gerade hier eine dedizierte Bremsfachkraft an, die kurz vor Streckenende nicht erst aus dem Fenster klettern und über die Waggondächer zum vorderen Ende des Zuges laufen muss. Leider führten die Einführung von Mindestlöhnen in den meisten Ländern und steigende Energiepreise dazu, dass sich für die meisten Betreiber der Unterhalt einer Schmalspur-Zahnradbahn mit supraleitender Wirbelstrombremse nicht mehr lohnt, sodass man heute fast nur noch in bei Touristen beliebten Hochgebirgsregionen auf dieses Stück Verkehrsgeschichte trifft. Zur großen Freude aller Wirbelstromenthusiasten hat sich jedoch jetzt der japanische Konzern Sanrio dazu entschlossen, der supraleitenden Wirbelstromtechnik ein neues Leben einzuhauchen. Auf einer spektakulären 356.400 Kilometer langen Zahnradbahnstrecke entlang eines unzerstörbaren Kohlenstoff-Nanoröhrenkonstruktes von der Spitze des Fuji zu einem Hotel auf dem Mond. Obwohl das Projekt nicht vor 2017 fertiggestellt sein wird, haben die zukünftigen Zahnradbahnbremsfachkräfte schon jetzt an Bord der internationalen Raumstation ISS mit ihrem Schwerelosigkeitstraining begonnen.